Was hat Gott nach der ersten Sünde getan? Herzlich willkommen und grüß Gott zum Katechismus, sagt Gregor Dornis. Was hat Gott nach der ersten Sünde getan? Eine seltsame Frage, aber das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche stellt sie. Also es scheint doch etwas Wesentliches dahinter zu stecken. Und wir sind im Gespräch über diese Frage und über die Antwort, die der Katechismus gibt, mit Pfarrer Thorsten Daum aus Berlin, unter anderem auch Kustos für die Reliquien im Erzbistum Berlin. Grüß Gott, Pfarrer Daum.
Grüß Gott.
Was hat Gott nach der ersten Sünde getan? Das ist die Frage Nummer 78 im Kompendium. Und es gibt eine lange Antwort. Nach der ersten Sünde wurde die Welt von Sünden überflutet. Doch Gott hat den Menschen nicht der Macht des Todes überlassen. Im Gegenteil, er hat ihm auf geheimnisvolle Weise im sogenannten Proto-Evangelium, Genesis 3,15, den Sieg über das Böse und die Erhebung aus seinem Fall vorausgesagt. Dies ist die erste Ankündigung des erlösenden Messias. Darum wird die erste Sünde sogar glückliche Schuld genannt, weil sie einen solchen großen Erlöser zu haben verdient hat, wie es in der Liturgie der Osternacht heißt. Soweit also die Antwort des Katechismus. Nach der ersten Sünde wurde die Welt von Sünden überflutet, aber Gott hat den Menschen nicht der Macht des Todes überlassen. Vielleicht bleiben wir erstmal dabei, Pfarrer Daum. Schau nochmal zurück, was ist das mit der ersten Sünde und warum? Ich meine, dass danach dann es weitergeht mit den Sünden, das leuchtet ein, aber warum gibt es dann nach der ersten Sünde diese Macht des Todes, von der hier die Rede ist?
Die erste Sünde, wie sie jetzt nach unserem Verständnis auch stattgefunden hat. In Genesis ist es ja die Szene, dass von der Frucht des Baumes genommen wird. Eva nimmt und gibt auch dem Adam, beide essen. Und es ist der Baum der Erkenntnis. Das heißt, sie erkennen, was gut und böse ist. Man könnte es auch anders formulieren. Sie beide entscheiden selber, was gut und was schlecht ist. Sie machen sich unabhängig von einer gegebenen Ordnung in der Schöpfung und wir sprechen der Schöpfungsordnung. Darin besteht eigentlich die Sünde und natürlich in der Tatsache, dass es eine eindeutige Anordnung Gottes gab, diese Frucht nicht zu nehmen. Und genau das haben sie getan. Sie haben davon genommen durch Veranlassung der Schlange, also des Satans. Das bedeutet so viel wie, der Mensch war nicht bereit, die ihm gegebene und vorgegebene Schöpfungsordnung einzuhalten. Er wollte sich selber an die Spitze der Schöpfung stellen und nicht akzeptieren, dass über ihn sozusagen die Ordnung Gottes steht, die alles in Harmonie vereint. Das ist ganz wichtig, dass die Schöpfung, so wie Gott sie wollte, ja eine harmonische, aufeinander abgestimmte Schöpfung ist, in der es sozusagen nicht das Böse gibt, weil alles füreinander da ist und letztendlich zum Lobe Gottes. Diese Ordnung hat der Mensch durch seine freiwillige Tat, mit völliger Einwilligung und Erkenntnis zerstört. Und durch diese erste Tat, so glauben wir, also ist letztendlich eine ganze Flut der Schuld gekommen. Eine Flut, die Erbsünde, die Ursünde, die bewirkt, dass wir in einer Schuldgemeinschaft stehen. Erbsünde bedeutet ja nicht, dass ich persönlich schon deswegen persönliche Schuld habe, sondern bedeutet, dass ich in dieser Schuldgemeinschaft mit allen Menschen stehe und auch nicht aus der einfach rauskomme, jedenfalls nicht durch eigenes Verdienst und durch eigenes Bemühen, sondern die Welt ist durch die Erbsünde erstmal auch ja angegriffen. Sie ist nicht völlig zerstört, die ganze Schöpfung, aber sie hat einen Makel bekommen. Die Harmonie in der Schöpfung ist zerstört. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Vor allem ist die größte Wirkung auch der Ursünde die Tatsache des Todes, der Vergänglichkeit. Jetzt hat nicht mehr alles eine natürliche Existenz, sondern es gibt den Tod. Und das hat natürlich also auch zur Folge, dass das ganze Leben des Menschen und aller Geschöpfe auch der Vergänglichkeit zugeht. Und auch die Verzweiflung über diese Begrenztheit ist da.
Musik. Nach der ersten Sünde wurde die Welt von Sünden überflutet, doch Gott hat den Menschen nicht der Macht des Todes überlassen. Also Pfarrer Daum, wir halten fest, die erste Sünde hat dafür gesorgt, dass es eben diesen schuldhaften Zusammenhang in der Welt gibt, diesen Makel, dass eben die ursprünglich gute Ordnung gestört ist und dahinter steht, wenn die erste Sünde dafür die Ursache ist für Christen, dann muss man sagen, dass diese schuldhaften, diese schicksalhaften Zusammenhänge in der Welt auch das Leid haben jetzt ihre primäre Ursache nicht in Gott. Das kommt also, das sozusagen, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, jemand ist cholerisch und tut anderen Menschen zum Beispiel weh und sagt dann, naja, ich bin halt so, Gott hat mich so geschaffen, dann kann und liegt der Verdacht nahe, dass das nicht unbedingt so ist.
Gutes Beispiel. Also wir können wirklich davon ausgehen, nach unserem jüdisch-christlichen Verständnis, so wie wir jetzt auch diese Stelle aus der Heiligen Schrift auslegen. Die ist ja also auch das Buch Genesis will ja eigentlich als Text auch schon den Hörer des Gotteswortes vermitteln, warum gibt es das Böse? Das hat sich auch der alttestamentliche Gläubige schon gefragt. Warum gibt es die Katastrophen meines Lebens? Wie kann ich das erklären? Denken wir an das Buch Hiob, wo ein ganzer biblischer Text eigentlich nur versucht zu erklären, wie kommt es, dass Unglück und Leid über den Menschen kommt und was passiert da mit dem Menschen. Und hier ist es ebenfalls, hier geht es sozusagen an die Wurzel. Der Mensch selber ist der Grund dafür, dass es das Böse gibt, nicht Gott. Gott hat den Menschen gut erschaffen, wunderbar erschaffen, wie es in einer der Orationen der Liturgie der römischen Kirche heißt. Er hat sozusagen eine Harmonie, die mit seinem eigenen Wesen übereinstimmt, hergestellt. Und der Mensch hat wissentlich diese Harmonie zerstört. Und wir alle müssen in dieser Schuldgemeinschaft diese Disharmonie mittragen, ertragen. Wir sind also von diesem Fluch alle belastet. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir in dieser Fluchgemeinschaft, man könnte jetzt sagen, naja gut, ich kann ja nichts dafür, ich bin da hineingeboren, aber die bewirkt natürlich auch, dass immer wieder neue Böses entsteht, in jeder neuen Generation, in jedem neuen Menschenherzen. Das bedeutet, dass das Böse sich immer wieder fortpflanzt und immer wieder vervielfältigt durch diese eine erste Sünde. Das ist die ganze Katastrophe. Und das hat eine Wirkung auf die ganze Menschheitsfamilie, auf ihre Geschichte. Katastrophen, Kriege, Hass, Mord, Verbrechen in allen Generationen. Und das hat natürlich auch eine Wirkung auf die ganze Schöpfung, die davon mit beeinflusst ist, nicht nur wir Menschen alleine. Das heißt also, wie ein Mensch ist, das wird ihm zum Teil natürlich durch seine Herkunft mitgegeben, klar durch die Eltern, aber es kommt auch darauf an, wie er damit richtig umgeht. Es ist jedenfalls eine Fluchgemeinschaft, die immer auch den sicheren Tod und den Untergang zur Folge hat. Und diese Erfahrung macht im Alten Testament der Beter, der natürlich daran verzweifelt, dass letztendlich seine einzige Hoffnung ist Gott, der ihn am Leben erhält. Der Tod bedeutet immer den vollständigen Untergang im Alten Testament. Und daran sehen wir natürlich, dass da eine tiefe Sehnsucht schon drin ist, dass es dann doch eine Alternative gibt, eine Möglichkeit, eine Rettung, eine Befreiung.
Und da sind wir. Wir sprechen ja genau darüber hier im Katechismus mit Ihnen, Pfarrer Daum, Punkt 78, das Kompendium. Nach diesem Satz, doch Gott hat den Menschen nicht der Macht des Todes überlassen, sagt dieser Punkt im Gegenteil. Er hat ihm auf geheimnisvolle Weise. Und jetzt führt das Kompendium eine konkrete Bibelstelle an, nämlich Genesis 3,15 im sogenannten Proto-Evangelium, den Sieg über das Böse und die Erhebung aus seinem Fall vorausgesagt. Dies ist die erste Ankündigung des erlösenden Messias. Was steht da in dieser Bibelstelle, Pfarrer Daum?
Diese Bibelstelle ist sozusagen der Spruch Gottes, das Urteil über den Mann und die Frau und über die Schlange. Dem Mann wird sozusagen die Strafe der harten Arbeit übergeben, der Frau die Strafe der Schmerzen bei der Geburt und der Schlange wird gesagt sozusagen, dass sie, die Frau beziehungsweise ihre Nachkommen, der Schlange sozusagen immer, die immer Schlange immer verfolgen und ihr den Kopf zertreten werden. Und dieses Kopf zertreten bedeutet, dass sie zerstört werden wird. Und die Kirche hat also seit den Kirchenvätern schon, dies, da ja nur die Schlange der Teufel ist, immer darauf fixiert, dass sie gesagt hat, da wird also sozusagen der Sohn Mariens, der Schlange den Kopf zertreten, die Macht des Bösen vernichten. Es gab dann auch in der Vulgata eine Übersetzung, die darauf hinzielte, Ipsa und sie.
Vulgata, die lateinische Bibelausgabe.
Genau, so dass man natürlich das so gelesen hat, dass sie selbst, Maria, der Schlange den Kopf zertritt. Und wer sich ein bisschen in der katholischen Bildsprache auskennt, der weiß, dass es ja eine Darstellung der Gottesmutter Maria gibt, wie sie der Schlange den Kopf zertritt. Gibt's ja auch in Kirchenliedern, dass das so ausgesprochen und gesungen wird. Sie zerstört der Schlange den Kopf. Das bedeutet natürlich, Maria ist nicht die Zerstörerin in dem Sinne, dass sie die Macht hat. Aber natürlich im Namen Jesu, ihres Sohnes, ist sie mitbeteiligt an der Erlösung durch ihr Fiat, ihr Sohn aber. Es gibt eine noch schönere Darstellung dieses Themas. Da ist Maria, hält das den Jesusknaben in der Hand und er hat eine lange Kreuzesstange. Und mit dieser Kreuzesstange vernichtet er den Teufel für immer. Das bedeutet eigentlich, dass durch die Erlösung ist geschehen durch den Kreuzestod Jesu Christi. In diesem Augenblick ist dann für immer die Macht Satans gebrochen. Er darf zwar noch wirken, was wir ohne Zweifel alltäglich erkennen, aber für den Gläubigen ist die Gewissheit da, am Ende ist der Sieg Christi, er hat jetzt schon den Teufel überwunden, das sind nur noch Nachwehen des Bösen, die Macht Christi, das Kreuz Christi vernichtet alles Böse, die Sünde und die Schuld. Und jeder, der sozusagen an den gekreuzigten Christus glaubt, sich zu ihm bekennt, der im Wasser der Wiedergeburt, also der Taufe, erneuert wird, empfängt ja die Befreiung von der Erbschuld, empfängt sozusagen die Rettung von dieser Fluchgemeinschaft. Denn in der Taufe wird die Erbschuld wie weggewaschen. Sie ist nicht mehr da. Ich bin also eine neue Schöpfung. Ich bin durch Christus gerettet, habe sozusagen das hochzeitliche Gewand angezogen, in dieser Bildsprache ausgesprochen, und bin von der Schuld erlöst. Das ist sozusagen das christliche Verständnis von Erlösung, gerade in unserer katholischen Vorstellung, ganz und gar erlöst und gereinigt. Meine Aufgabe besteht es im Laufe meines Lebens, diese Taufgnade der Erlösung zu bewahren. Und deswegen ist es auch wichtig, hatte gerade jetzt vor Tagen ein Gespräch mit einer ungetauften Frau, die aber dabei war, dass jetzt ihre Kinder werden getauft, die fragt natürlich schon, ja, ist es nicht egal, ob ich getauft bin oder ungetauft, ich glaube ja an Gott, ich bin ein guter Mensch. Also erstmal natürlich ist das erstmal eine richtige Frage und zeigt erstmal, dass der Mensch auch eine religiöse Frage hat, was ja auch nicht so alltäglich ist. Und natürlich ist es gut, ein guter Mensch zu sein, aber durch das Sakrament der Taufe werden ja auch andere Kräfte freigesetzt, die mir ja auch helfen als Christ, die göttliche Gnade, dass ich alltäglich auch in der Nachfolge Christi lebe. Also diese eine Stelle wird als das Protoevangelium bezeichnet, weil sie natürlich sozusagen eine Vorankündigung der Erlösung ist, schon gleich in dem Augenblick, wo das Urteil über den Menschen am Anfang gesprochen wird, der sozusagen die Verfluchung Gottes, im richtigen Sinn verstanden, wird gleichzeitig aber schon der Hinweis gegeben, es wird aber Erlösung kommen. Gott überlässt den Menschen nicht vollständig seinem Schicksal, sondern er wird ihn retten und befreien. Und von daher wurde von Anfang an dieses Protoevangelium als eine frohmachende Botschaft verkündet, dass also Gott den Menschen in wunderbarer Weise retten wollte.
Katechismus bei Radio Horeb. Wir sprechen heute über Punkt 78 des Kompendium. Was hat Gott nach der ersten Sünde getan? Wir sprechen mit Pfarrer Thorsten Baum aus Berlin und müssen noch, im Punkt 78 findet sich noch eine ungewöhnliche Formulierung, wenn man dieses Wort nicht kennt, doch überraschen könnte. Die erste Sünde wird sogar glückliche Schuld genannt, weil sie, und hier zitiert das Kompendium die Liturgie der Osternacht, einen solchen großen Erlöser zu haben verdient hat. Also wie ist das nochmal mit dieser glücklichen Schuld, Pfarrer Daum?
Das ist sicherlich jetzt erstmal etwas Befremdliches. Der heilige Thomas von Aquin sagt, Auch nach der Sünde blieb die Möglichkeit einer Höherführung der Natur. Denn Gott lässt ja das Böse nur zu, um etwas Besseres daraus entspringen zu lassen. Wo die Sünde mächtig wurde, ist die Gnade übergroß geworden. Das heißt also, das, was der Mensch erfahren hat, was die Menschheit in der Geburt und im Kreuzestod und der Auferstehung Christi erfahren hat, ist noch wesentlich größer als die Erschaffung des Menschen. Deswegen betone ich ja immer wieder diese eine Oration, du hast den Menschen wunderbar erschaffen, aber du hast ihn noch viel wunderbarer wiederhergestellt. Denn die Erlösung übertrifft sogar noch sozusagen den Schöpfungsakt. Denn das, was in der Erlösung geschehen ist, ist ein so unmittelbares, direktes Eingreifen Gottes, dass wir auch 2000 Jahre nach diesem historischen Geschehen nur davor staunend so zu verharren können und ein ganzes Leben als Christen eigentlich nur aus diesem einen Akt schöpfen können, wir sind erlöst. Er hat um seiner Liebe willen und um den Menschen wieder heimzuführen, seinen eigenen Sohn dahingegeben. Er hat den Schuldbrief Adams zerrissen. Er hat die Sünde vernichtet für jeden, der glaubt. Deswegen ist die Taufe nicht nur eine Zeremonie oder ein Aufnahmeritual. Sie ist der Augenblick, wo jeder Einzelne persönlich direkt und konkret erlebt und an sich erfährt, dir wird die Schuld weggenommen. Du bist von nun an im wahrsten Sinne des Wortes ein Kind Gottes. Also die Kirche der Hinweis jetzt auf das Exultet, aus dem Text stammt das ja, um das noch genauer zu erklären, im Verlaufe der Osternachtliturgie wird feierlich eine Kerze gesegnet, am Feuer vor dem Portal der Kirche entzündet, in die verdunkelte Kirche hineingetragen. An dieser einen Kerze entzünden die Gläubigen ihre Kerzen und im Kerzenschein singt der Diakon ein feierliches Lob auf diese Kerze, wo die ganze Erlösungstat Gottes auch schon im Alten Testament ausgedrückt wird. Und als Höhepunkt dieses Lobgesanges, dieses Exultet, kommt dann der Ausspruch, O Felix Culpa, O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du uns geschenkt. Also natürlich ein Widerspruch in sich, eine Schuld kann nicht groß sein, aber diese Schuld, so jubelt die nun im Angesicht der Erlösung sich befindende Kirche, diese Schuld ist so groß, aber die Erlösungstat ist noch größer. Die Liebe des Erlösers hat alles Böse vernichtet und die Menschen gerettet. Und das ist so wunderbar, dass es zu diesem Ausspruch kommt, den man nur begreift, wenn man versteht, wie die Kirche die Erlösungstat Christi einordnet. Sie ist sozusagen das Zentrum unserer ganzen Verkündigung. Die Welt ist durch die Liebe Gottes gerettet. Er will die Menschen heimholen und retten.
Das war der Katechismus bei Radio Horeb. Was hat Gott nach der ersten Sünde getan? War unsere Frage, der wir heute nachgingen. Wir waren im Gespräch mit Pfarrer Thorsten Daum aus Berlin. Von dieser Sendung gibt es wie immer CD und Podcast. Schauen Sie auf unserer Homepage horeb.org. Danke, Pfarrer Daum. Für heute dürfen wir Sie zum Abschluss um den Segen bitten.
Gerne. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke Ihnen, Pfarrer Daum. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.